herzlich willkommen hier im Saal und herzlich willkommen allen Hörenden nächsten Montag. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und noch ein paar Sätze zu uns. Anja Bär und ich, wir haben beide in Elzeit studiert, wir haben nicht gleichzeitig angefangen, sind seit 2005 befreundet, schätzungsweise seit 2009 sporadische Predigtbuddies, also Predigtfreundinnen geworden, und seit 2011, da bin ich auch in den PastorInnen-Dienst gegangen, ganz regelmäßige Predigtbuddies. Wir tauschen uns seit über 10 Jahren immer aus über den Bibeltext, über den wir predigen, je nachdem, manchmal ist es der gleiche, manchmal ist es die Perikope, manchmal ist es ein anderer, und haben in stundenlangen Telefonaten gerungen, was ist das Evangelium, was ist die gute Botschaft dieses Textes. Und darum waren wir sehr eingespielt und wir haben immer gemerkt, wie sehr wir davon profitieren. Und irgendwann haben wir gedacht, es wäre doch schön, das auch anderen zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr richtig mies.
Das ist total schade. Jetzt hört man das. Also richtig dicht dran. Pass auf, wir müssen richtig dicht dran.
Also
so. Komm mal hierher. Wir müssen. Ich habe ja hier noch eine Aufnahme laufen.
Kein Corona.
Also sollte das nicht. Nee, wir sowieso nicht. Hallo?
Ich bin auch sowieso gerade durch. Also wenn einer kein Corona hat, dann ich. So. Könnt ihr uns jetzt besser hören?
Besser?
Beide?
Ich habe übrigens bis eben noch nichts gesagt. Falls es nicht so.
Es ist schlecht.
Ich bin zu hören und Lea nicht?
Doch,
jetzt ja. Okay.
Die erste Reihe sagt, man hört mich.
Ihr müsst alle in die erste Reihe kommen.
Okay.
Gut, jetzt aber, jetzt ernsthaft.
Wunderbar.
Jetzt hört man, guck mal da, jetzt sieht man auch da einen Ausschlag, ist viel besser.
Viel, viel besser.
Viel besser.
Ja. Genau, also ich habe viele interessante Sachen gesagt, jetzt sage ich nur noch herzlich willkommen. Es ist ein bisschen für uns eine Herausforderung, weil wir haben kein Skript. Wir haben uns beide auf diesen Text vorbereitet, aber wir entfalten das jetzt im Dialog, wo wir andocken. Und es ist immer so ein bisschen ein Wagnis, ob es euch inspiriert, ob ihr auch andockt, ob ihr einen Gewinn davon habt. Beim Podcast, der ist ja erstmal sehr resonanzverlassen, da hat man nicht so die direkte Auswirkung. Wir sind mal gespannt, was das heute mit euch macht. Wir beschäftigen uns heute mit einem Römertext, Römer 12, 9 bis 21. Wir fanden das eine sehr gute Idee. Zwischenzeitlich haben wir gedacht, was hat uns geritten, so einen krass ethischen Text auszusuchen. Jetzt haben wir uns wieder mit ihm angefreundet. Und Anja, ich bitte dich, du sollst ja auch noch was sagen dürfen heute.
Dankeschön.
Ja. Ich bitte dich, dass du mal den Text vorliest und dann geht's los.
Ich lese nach der Übersetzung der Neuen Genfer. Ich lese nach der Neuen Genfer Übersetzung. So. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.
Vielen Dank.
Gern.
Der Römerbrief, man sagt, es ist so ein bisschen wie Paulus' Visitenkarte. Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet oder auch die Hausgemeinden in Rom nicht gegründet, ist mit dem einen oder anderen bekannt und stellt jetzt so seine Visitenkarte seiner Theologie aus. Man sagt über den Römerbrief, das ist der längste, das ist sehr schnell nachvollziehbar und nachprüfbar, es ist der längste, der aufwendigste, der am meisten durchdachte und der wirkmächtigste Brief. Wir haben 2017 500 Jahre Reformation vielleicht ein bisschen mitgefeiert mit unseren lutherischen Geschwistern und wir wissen, welche Auswirkungen zum Beispiel der Römerbrief auf Martin Luther hatte. Auch Karl Barth war von ihm sehr, sehr angetan. Es ist ein Brief, der uns unheimlich bereichert in unserem Evangeliumsverständnis, der überhaupt es konzentriert, manches auf den Punkt bringt. Und wir kennen das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, aber es ist ähnlich beim Römerbrief auch. Es durchzieht, es geht um die Liebe zu den Mitmenschen, die das Gesetz schon erfüllt. Und Paulus' Anliegen ist es unter anderem zu sagen, ihr, die ihr Juden seid und Judenchristen geworden sind, so wie wir heute sagen, und ihr, die ihr Heiden wart und auch Christen geworden seid, ihr seid eigentlich ein Körper, ein Leib Christi. Ihr gehört zusammen und das Evangelium ist für euch. Was war Rom damals für eine Zeit? Es war für die Juden nochmal sehr schwierig geworden. 49 nach Christus bis ungefähr 54 wurden viele der Juden nochmal vertrieben. Nicht alle. Es war aber ja auch so eine Zeit, wo sie sich sehr am Hafen ansiedelten, also eine Zeit, wo sie inmitten der Armutsviertel sich eigentlich getroffen haben. Den einen oder anderen wird es gegeben haben, der auch ein bisschen besser gestellt war, weil sonst hätte ja Paulus auch nicht sich überlegen können, vielleicht können die Römer mich unterstützen bei meiner geplanten Spanien-Mission. Aber es waren doch viele sehr, sehr, sehr von Armut betroffen, inmitten von verschiedenen Kulturen, inmitten von Prostitution und so weiter. Und Paulus macht eben klar, für euch ist dieses Evangelium, für euch ist die Macht des Todes und der Gewalt gebrochen. Und vielleicht so viel mal vorweg, möchtest du noch was ergänzen zu den sogenannten Einleitungsfragen, die im Studium so heißt?
Nee, möchtest du hast du mein Studium wiederholt, vielen Dank.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Da musst du es ja mal wieder machen.
Ja, danke.
Und ich würde dich, so starten wir oft in unserem Podcast, mal bitten zu sagen, Anja, wo dockst du erstmal an?
Für mich ist das Stärkste, wo ich auch, also ich schreibe das immer von Hand ab zur Erklärung, um den Text nochmal anders wirken zu lassen. Und dann male ich da drin rum und mache mir so Markierungen und schreibe mir ran, was ich nochmal angucken muss und so. Und da ist so dieses, dass wir im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe üben sollen, das soll zum Ausdruck kommen. Und dieses der Umgang miteinander, da merke ich, da docke ich an, weil das ist was, was mir so, vor allem dann, wenn die Situation schwierig wird, wenn wir miteinander anfangen, um Themen zu ringen, die nur innerkirchlich sind, dann verlässt uns oft genau das, dieser brüderliche oder geschwisterliche Umgang, diese Herzlichkeit, dieses einander einfach anzunehmen. Und übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Alter Verwalter, also wenn ich, ganz ehrlich, manchmal denke ich so, diesen Vers, den müssten wir wirklich meditieren. Übertrefft euch darin, gegenseitig einander Achtung zu erweisen. Das heißt für mich tatsächlich, ich muss mich in meiner Haltung erstmal zurücknehmen und zuhören und nicht schon eine Meinung haben von irgendwelchen Bruchstücken des Hauchs einer Ahnung. Denn ich muss doch verstehen, was der andere denkt, bevor ich eine Idee habe, ob ich ihm antworten kann und darf. Und da merke ich gerade in den letzten Wochen, der Ukraine-Krieg, die vielen Krisen in unserer Welt, die Menschen, die zu uns in die Gemeinden kommen und so viele Fragen haben und meistens auch schon mit einer vorgefertigten Idee kommen, was richtig ist, und mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und mit ihnen so herauszufinden, wie können wir einander auf Augenhöhe begegnen. Da regt mich dieser Text sehr an und fordert mich auch nochmal heraus, weil ich natürlich auch eine Meinung habe, natürlich. Und ich weiß auch, dass meine Meinung die einzig wahre ist, aber ich weiß auch, dass es nicht, also wenn ich ganz tief in mich hineinschaue, dann weiß ich, dass es nicht stimmt und dass es nur funktioniert, wenn wir wirklich mit dieser Achtung miteinander umgehen. Das ist also das Allererste. Und das Zweite, und danach zwischen gibt es ja viele andere Verse noch, ist die Jahreslosung von 2011. Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt Böses mit Gutem. Und da hatte ja damals Eva Jung, das war sofort wieder da, diesen Blumenwerfer aus Jerusalem, von dieser Mauer, von dem Banksy, von diesem Street-Art-Künstler, als Poster veröffentlicht zur Jahreslosung. Und das ist so ein starkes Bild, statt Handgranaten mit Blumen zu werfen. Und da merke ich so, das ist so die Klammer in diesem Text, dieses Achtung erweisen und Böses mit Gutem vergelten, so erstmal.
Ja, danke. Mir ging es auch so, dass ich direkt bei Vers 9 sehr angedockt bin, also die Liebe sei ungeheuchelt. Mhm. Und vor vielen, vielen Jahren, als ich über diesen Text mal gepredigt habe, begriffen, es geht in dieser Bildwelt, bei diesem Ungeheuchelt, auch man könnte auch übersetzen, so macht es beispielsweise Roland Werner in seiner Bibelübersetzung das Buch, die Liebe sei ohne Schauspielerei. Und da war ich so angedockt bei dem Musical Marie Antoinette, was ich übrigens in deiner Wahlheimat oder in deinem Berufungsland in Bremen mir angeguckt habe. Und da gibt es so ein Lied, und das habe ich mir abgeschrieben, das geht los, festgelegt ist unser Schicksalslauf, der Wunsch zu fliehen bleibt Fantasie. Und so setzen wir die Masken auf im Saal und auf der Galerie, doch zufrieden sind wir nie. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich nicht in einem goldenen Käfig wie Marie Antoinette. Wir sind nicht verliebt in einen Axel von Fersen, vielleicht in einen Axel, aber nicht in einen Axel von Fersen. Und würden gerne aussteigen und singen uns nicht zu, wie wir gerne eigentlich Partnerschaft leben würden. Aber es geht dann noch so weiter. Etwas in mir sehnt sich danach, einmal ganz frei zu sein. Und dann ist es ist ja ein Musical, und dann singt der Chor, ich muss mich konzentrieren, der Chor singt dann, erwarte dir hier nicht so viel, schließlich ist das nur ein Maskenspiel. Und das ist natürlich bei einem Musical eine, finde ich, smarte Doppeldeutigkeit. Und was ich verstanden habe, ist, in der Antike hatten die ja ihre Maske beim Theaterspielen vor sich. Mhm. Und Paulus wirbt jetzt hier um eine, eure Liebe sei ohne Schauspielerei, ohne Maske. Und ich frage mich immer, wo ist in unseren Gemeinden, wo sind die Orte, wo die Menschen ohne Maske sein können? Und ich meine nicht FFP2 oder irgendeine klinische Maske, sondern ich meine, wo können sie frei sein? Wo erleben sie das, wo sie das Reizwort, um es nochmal zu sagen, authentisch sein können? Mhm. Da bin ich sehr angedockt. Mhm.
Ja, das verstehe ich. Also weil das ist so, wir müssten erstmal darüber sprechen, was überhaupt für eine Liebe hier gemeint ist. Ne? Das ist also ja nicht die Liebe, die auf Zuneigung beruht oder die darauf beruht, dass ich jemanden gut leiden kann oder dass ich denke, boah, der gefällt mir in seinen Ansichten, sondern es geht um eine Entscheidung dazu, den anderen wahr und ernst und als Gottes Kind wahrzunehmen und mich in diesem Sinne dann eben nicht über ihn zu überhöhen. Und da, das fängt ja bei mir an. Wenn ich selber imstande bin, meine Maske wegzuziehen und wenn ich selber bereit bin, mich zu zeigen, auch mit meiner Verletzlichkeit, also auch mit dem, wo ich mich irre oder wo ich einfach Menschen manchmal auch zu nahe trete. Also ich bin ja auch überhaupt nicht frei von Fehlern. Und wenn ich das eingestehe und da selber authentisch, selber wahrhaftig lebe, glaube ich, dann mache ich den anderen einen Raum auf, auch so zu sein. Das bedroht Menschen allerdings auch. Das haben wir schon mal in irgendeiner Folge besprochen, dass mir das mal vorgeworfen wurde, dass ich so authentisch sei, also dass ich so pur bin und ich würde damit kokettieren. Und nee, das mache ich nicht. Ich kann nur Masken nicht leiden. Ich kann mit Menschen nicht umgehen, die mir immer gegenüber so einen Vorbehalt haben. Wenn sie mir nicht leiden können, sollen sie es mir sagen, dann können wir uns auch aus dem Weg gehen, ja, kein Problem. Aber so eine geheuchelte Freundlichkeit, das macht mich fertig, weil ich dann denke, wie sollen wir jemals miteinander in Kontakt treten?
Erlebst du das im Kontext von Gemeinde?
Ja.
Maskenfreier Raum?
Ja, durchaus.
Also außer, dass du dich in der Predigt zeigst?
Ja, durchaus. Also natürlich nicht in allen Bereichen, aber zum Beispiel in unserer Bibelstunde. Die ist wirklich maskenfrei. Wir haben ja zwei Bibelstunden, eine deutschsprachige und eine mit Deutsch-Farsi teilen. Das ist immer ganz lustig, weil dann lesen wir, also die Brüder sind leider nur Brüder aus dem Iran und aus Afghanistan, die lesen auf Farsi ihren Text. Und dann denke ich immer, okay, klingt toll, verstehe gar nichts. Und dann lesen sie danach auf Deutsch, das ist ganz toll. Das ist also auch ein bisschen eine Sprachschule für sie, also auch so Deutsch lernen, lesen lernen, verstehen lernen. Und da ist überhaupt keine Heuchelei. Ich merke wirklich, da sind alle Masken weg, die sind so tief. Wir lesen ja gerade zusammen auch den Römerbrief, das haben die sich gewünscht. Und dann, da ist gar kein Platz für Heuchelei. Sonst kommt es nicht an. Wenn du das hier alles nur nimmst mit so einem frommen Ich-weiß-alles, dann kommt der Brief nicht an. Dann kannst du es auch lassen. Das ist vertane Lebenszeit. Dann geh lieber einen Kaffee trinken mit jemandem, den du wirklich leiden kannst, als dich mit diesem Text zu beschäftigen. Weil das geht nur, wenn du das an dich ranlässt. Diese Räume gibt es, aber in Mitgliederversammlungen zum Beispiel, das ist ja viel schwerer, unmaskiert zu sein. Ich bin trotzdem unmaskiert, aber ich weiß, dass Menschen dann mit Maske reagieren, weil sie Angst davor haben, verletzt zu werden. Mhm. Ja.
Das ist ja der Hauptgrund für
das. Das ist der Hauptgrund, genau.
Gesichtswahrung. Mhm. Ja, wir haben hier ein Feuerwerk an ethischen Anweisungen. Allein bis Vers 16 sind es, glaube ich, irgendwie 21.
Hast du die gezählt?
Ja, nur ab 16. Dann habe ich mir überlegt, ich bin kein Mathematiker. Ich glaube, es geht bis 21 noch weiter mit. Aber es ist, wir haben also 21 Anweisungen, Imperative, alleine bis Vers 16. Wie gehst du mit diesen ethischen Anweisungen um? Mit diesem Feuerwerk der ethischen Aufzählung?
Also es sind ja auch Empfehlungen eher. Also ich erlebe das gar nicht so sehr als du musst, sondern eher als ich schlage vor, dass du das so machst, wird einfach besser. Also wenn hier steht, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, ja, dann ist freut euch natürlich eine Aufforderung, keine Frage. Aber dann kann ich immer darüber nachdenken, welche Hoffnung habe ich denn? Also ich bin ein Mensch voller Hoffnung. Ich kann gar nicht anders als zu hoffen, sonst müsste ich tatsächlich mich in mein Kämmerlein zurückziehen und warten, dass die Welt endlich zu Ende geht. Aber ich bin ein Mensch voller Hoffnung und über jedes Quäntchen Hoffnung freue ich mich. Über jeden Moment, an dem ich erkenne, hier entfaltet sich gerade was oder es könnte sich was entfalten, es könnte was losgehen. Darüber freue ich mich und das ist eine Entscheidung. Das ist, glaube ich, genauso eine Entscheidung wie die Entscheidung, den anderen zu lieben im Sinne, wie Gott es meint. Also zu sagen, ich möchte das sehen, Gott, was du in meinem Leben zeigst und was du bereithältst und mich davon inspirieren lassen, anderen Menschen zu begegnen. Also ich würde es gar nicht so sehr als du musst, du musst, du musst, sondern als lass dich einladen. Lass dich einladen, dem anderen in geschwisterlicher Liebe zu begegnen. Lass dich einladen, dem anderen mit Hochachtung zu begegnen. Du wirst sehen, was dann passiert. Es verändert alles, wirklich alles. Deswegen, also, ich weiß nicht, Imperativ klingt immer so, wenn du das nicht machst, dann aber, Gnade dir Gott oder so. Ja. Wie machst du das denn?
Ja, mir ist auf jeden Fall erstmal aufgefallen, dass die sehr unkonkret sind. Also er sagt es, aber wie das aussieht, wie das gelebt werden soll, das müssen wir ja selber irgendwie herausfinden. Wir müssen ja das selber dolmetschen. Selber denken. Und ich glaube, dazu ermutigt der Brief. Mhm. Ich glaube, dass der uns, also auch gerade mit der Einleitung vom 12. Kapitel, dass der uns ermutigt, selber uns einen Reim zu machen und zu dolmetschen, was das in den unterschiedlichsten Situationen heißt. Mhm. Aber ich bin auch total herausgefordert. Ich bin vor allem sehr herausgefordert von dem, verflucht nicht eure Feinde, sondern segnet sie. So, und ich merke, wie viel das mit mir macht, ja, zu sagen, ich darf jetzt Putin nicht verfluchen, sondern ich soll ihn segnen. Und ich habe so gemerkt, jetzt, dass mein Gebet eher so dahin geht, zu sagen, Gott, schenk doch irgendwie Putin ein Narrativ, dass der das beenden kann, was er da macht. Mhm. Weil ich halt glaube, er braucht irgendwie goldene Brücken, will er nicht, wie man ihn schlägt, ja, aber er braucht irgendwie für sich ein Narrativ, um mit diesem Elend stoppen zu können. Und da merke ich, dass da fordert mich der Text sehr heraus. Und gleichzeitig vertraue ich darauf oder glaube ich fest daran, dass da auch nur der Segen liegt. Also dass niemals im Verfluchen die Lösung ist. Und gleichzeitig merke ich, was es mit mir macht seit dem 24. Februar.
Aber was ist denn, lass uns da mal kurz innehalten, weil das finde ich total spannend. Da haben wir ja gestern Abend schon so ein bisschen drüber gesprochen und dann lieber abgebrochen, damit wir heute noch ein bisschen was haben. Also was bedeutet denn überhaupt segnet und flucht nicht? Oder flucht nicht, sondern segnet vielmehr. Also das, was du sagst, dass Gott Putin ein neues Narrativ schenken möge, das ist ja eher eine Fürbitte. Und ich persönlich unterscheide zwischen Fürbitte und Segen. Und als meine Ehe scheiterte, da war das so, dass ich voller Zorn war und voller wirklich Verzweiflung auch. Und ich hatte so dieses Bedürfnis nach Genugtuung, ja. Und es war tatsächlich auch mal, irgendwann habe ich es meiner Mutter mal gesagt, dass ich Genugtuung wünsche. Meine Mutter war total entsetzt und in ihrem Entsetzen hat sie mich auf eine neue Fährte gebracht, nämlich, dass das nicht kommen wird, ja. Der Zorn, es ist Gottes Aufgabe, Genugtuung zu schaffen, so. Und dann habe ich angefangen zu beten für meinen Ex-Mann und habe angefangen, mit unaufrichtigem Herzen zu beten. Das muss ich schon sagen, also ich habe jetzt, das hat wirklich lange gedauert, bis aus diesem Gebet, das aus dem Verstand und aus der Überzeugung herauskam, es ist nicht gut, wenn ich ihm Böses wünsche, bis aus dem Gebet ein aufrichtiges Gebet wurde. Das ist aber passiert. Es hat aber viele, viele Jahre gedauert und heute sind wir ja gute Freunde. Wären wir damals gute Freunde gewesen, würde unsere Ehe vielleicht noch existieren, aber wir haben es halt nicht geschafft. Und dieses einzutreten, also mich selber in meinem Bedürfnis nach Rache zurückzunehmen und Gott das zu überlassen und zu sagen, es ist dein Part, Das ist unfassbar schmerzhaft. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir leicht gefallen ist. Und manchmal unter Tränen. Und am Anfang war mein Gebet immer, Herr, du weißt, dass es nicht aus ganzem Herzen kommt. Das war wirklich so. Du weißt, das ist nicht mein Herzensgebet. Mein Herz sieht ganz anders aus. Und trotzdem bitte ich dich, dass du, Alexander, so heißt mein Ex-Mann, dass du ihm Gutes tust. Ich segne ihn in deinem Namen. Es war nur eine Formel am Anfang, mehr war es nicht. Und das hat mit mir unheimlich viel gemacht. Und dann konnte das Gebet wahrhaftig werden. Und als der Krieg ausbrach, ich glaube ein oder zwei Tage später, kam vom Gebetshaus Augsburg, von dem Johannes Hartl heißt er, ne? So wie ihr beten könnt. Jetzt bin ich kein Hartl-Fan, aber ich fand es total cool. Er hat nämlich dazu ermutigt, einmal für die, die flüchten müssen, um Trost und Schutz zu beten. Und zum anderen auch, Putin und die Entscheider so zu segnen, dass sie befähigt werden, das zu erkennen, was sie da tun. Und das hat mich sehr bewegt. Und auch dieses Gebet ging mir nicht leicht über die Lippen. Und ich habe das am Anfang abgeschrieben, um es dann beten zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich viel, viel, also das beginnt immer bei mir. Segne deine Feinde beginnt bei mir.
Genau, das haben wir ja vor wenigen Wochen auch schon mal im Podcast gesagt. Also Putin zu segnen, damit er eine andere Gesinnung bekommt, ist ja überhaupt das Eingangstor für ein Narrativ.
Ja,
also ein Narrativ
genau.
Zu finden. Und da, glaube ich, geht das Segnen und die Fürbitte oft ineinander
genau.
Über oder einher.
Ja, ich glaube, es ist nur wichtig, dass man das nochmal klarstellt. Dass, genau, aber das ist doch, also das ist kein Selbstläufer. Und ich habe das jetzt auch eben so ausführlich erzählt, weil ich nicht darstellen möchte, als wäre ich hier irgendwie ein Übermensch. Überhaupt nicht. Das ist wirklich ein schwerer Kampf und eine reine Entscheidung. Also nur die Entscheidung aus solchen Texten, dass nur das, was verändert, wenn ich bereit bin, mich zurückzunehmen. Die ersten, ach nee, da kommen noch welche.
Ich dachte, die ersten gehen. Ich wollte auch gerade sagen, tschüss. Schon keinen Bock mehr.
Ja. So. Genau.
Ja. Also nochmal jetzt, wir haben ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, was bedeutet das jetzt für unsere Gemeinden oder was kann das für Gemeinde bedeuten aus seiner Sicht?
Mhm.
Wo hat der Text vielleicht die Kraft zu verändern, auch wenn es für uns unverfügbar ist, weil es muss der Heilige Geist machen, das war sogar auch Paulus ständig und andauernd.
Ja.
Aber wo würdest du sagen, okay, das ist etwas, da hat der Text die Kraft, uns zu wandeln durch den Geist?
Ja, genau, durch den Geist. Also wenn wir miteinander solche Texte besprechen und erarbeiten und wenn jeder für sich selbst, also wenn ich bei mir anfange und verstehe, was das bedeutet, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also wenn ich damit anfange, den anderen zu übertreffen, in seinem Achtung erweisen, dann ist schon mal der erste Schritt getan. Und ich glaube wirklich, das dauert, sowas sind Prozesse, die nicht leicht sind und die auch nicht ganz schnell gehen. Aber wenn man das konsequent lebt, als Leitung zum Beispiel, wenn man sich vornimmt, in allen möglichen Veranstaltungen von Gemeinde, dieses Prinzip zu leben, der Umgang soll herzlich sein und von geschwisterlicher Liebe geprägt. Übrigens, Liebe meint an der Stelle nicht, dass wir alles toll finden. Überhaupt nicht. Ne? Also Liebe kann auch liebevolle Ermahnung heißen. Kann auch heißen zu sagen, stopp und so weit und nicht weiter. Also ich glaube, dass es auch ein Ausdruck von Liebe ist, Grenzen aufzuzeigen und dabei nicht überheblich zu sein. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem, der, also auch einem Pastor, der aus einem anderen Gemeindebund ist und der hat gesagt, wenn du deinem Bruder, deiner Schwester gegenübertrittst und ihn oder sie kritisieren musst, dann überlege dir vorher, ob du bereit bist, mit ihm oder ihr auf Augenhöhe zu sein. Also bist du bereit, also eher von unten nach oben zu gucken, solange du der Meinung bist, du stehst über deinem Bruder, über deiner Schwester, halte dich zurück. Solange sag nichts, solange musst du an dir arbeiten. Und das finde ich einen total spannenden Gedanken. Und wenn ich das beherzige, dann wird so ein Text auf jeden Fall die Situation in Gemeinde verändern. Und dann wird es dazu beitragen, dass die Masken fallen. Und die Masken sind auch wichtig, dass sie fallen, damit wir sichere Räume werden, damit Gemeinden sicher werden.
Daran habe ich auch nämlich gedacht, wenn wir nochmal zurückspringen auf die Liebe sei ohne Schauspielerei, dass ich dachte, und wenn wir jetzt noch weiter gucken bei Kapitel 13, wo wir also das, was ihr euch immer schuldig seid, das ist die Liebe. Mhm. Und in der Liebe zu euren Mitmenschen, ja, erfüllt sich das Gesetz. Und da habe ich auch gedacht, das heißt für mich eigentlich Gemeinde oder auch ein Bund muss sich doch fragen, wer sind die Leidtragenden ihrer Kompromisse?
Ja.
Wer ist raus?
Ja.
Aufgrund des Schriftverständnisses, aufgrund der Theologie. Und
aufgrund auch der Ethik.
Genau.
Ne?
Und sind wir in der Lage, auch Lieblosigkeit dann zu benennen.
Also wir müssen das machen.
Ja.
Also sind wir in der Lage, wir sind es nicht, glaube ich, aber ich glaube, wir müssen uns in die Lage versetzen. Mhm. Also wir müssen das, wenn wir miteinander um Themen ringen, die uns als Bund oder als Gemeinden beschäftigen, wo wir merken, da stoßen wir an unsere Grenzen, wenn da der Umgang miteinander lieblos ist, dann müssen wir das benennen und müssen es beenden durch das Benennen.
Und was machen wir, wenn wir kein gemeinsames Wording darüber haben, was Lieblosigkeit ist?
Wie meinst du das? Das musst du mir erklären.
Das erkläre ich dir.
Ja, vielleicht wissen auch die anderen nicht.
Ja. Ich meine, was ist, wenn wir nicht einen Konsens finden, was Liebe ohne Schauspielerei, was echte Mitmenschlichkeit, echte Liebe ist? Und wie ich würde aus meiner Perspektive sagen, das ist Lieblosigkeit. Mhm. Und andere würden sagen, nein, das ist nicht Lieblosigkeit. Das ist, so verstehen wir das Evangelium, so verstehen wir die Schrift.
Na, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich finde, da kann ich keine Antwort zu geben. Das weiß ich. Das ist, also, ich kann ja nicht sagen, Lieblosigkeit definiert sich so und so. Aber wenn ich merke, es geht mir in diesem Setting nicht gut, also vielleicht bleiben wir mal bei der Frage von sicherer Gemeinde, ja? Mhm. Es gibt ja immer noch unfassbar viele Strukturen, die Kinder eben nicht schützen, in Räumen, die Schutzräume sein sollten. So, und wenn wir aufgrund einer, wie auch immer gearteten, verqueren Ethik meinen, dass wir darüber nicht reden dürfen und dass, wenn wir darüber reden, das lieblos wäre oder wenn wir das darüber reden, das wäre achtungslos oder so, dann ist da was total verkrümmt und falsch und quer. Und da muss man dann was sagen dazu. Und im Notfall leer, glaube ich wirklich, wenn man überhaupt keinen Fuß da reinkriegt und wenn die Liebe keinen Raum, und zwar, ich rede nicht von der Anziehungsliebe, nochmal, ich rede von der Liebe, die von Gott kommt, die möchte, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir den Nächsten höher schätzen als uns selbst. Wenn das nicht Raum greift, ja, dann muss ich gehen. Und die mitnehmen, die geschädigt werden. Also um in dem Bild von den Kindern in unsicheren Räumen zu sein, da muss ich gehen und die Kinder mitnehmen.
Ich war so erinnert, wir haben vor, wann ist das her? Schon fast ein Jahr, ich glaube im Juni letzten Jahr, ein World Café gemacht, ein Zukunftscafé, eine digitale Veranstaltung vom Bund. Und da haben junge Menschen bis hin zu meiner Generation gesagt, wo sind die Räume, wo man versucht, auch um Entschuldigung zu bitten? Mhm. Wo sucht man den Kontakt zu Menschen, die in ihrer Vita verletzt worden sind von Gemeinde? Und gibt es eine Kultur der Entschuldigung und zu sagen, wir haben damals, das ging dir damals schlecht und wir haben noch nachgetreten, Stichwort Scheidung beispielsweise. Mhm. Oder du hast dich geoutet als queerer Mensch und wir haben dich nicht hineingenommen in unsere Gemeinschaft. Also wo sind die Räume, wo man diesen Menschen wieder nachgeht und sagt, das ist jetzt nicht einfach nur sorry, dumm gelaufen, sondern das tut uns leid, was da passiert ist. Und ich finde, also ich lese den Text so, dass Paulus uns schon auch sehr ermutigt, in diesem Unkonkreten zu fragen, was sind eure Werte und wie lebt ihr die und wie gestaltet ihr die aus?
Ich glaube, deswegen ist ja auch so unkonkret, denn du musst tatsächlich das selber füllen. Das wird der Gemeinde in Rom anders gegangen sein als der Gemeinde in Korinth. Die haben ganz andere Themen. Und trotzdem ist die Aufforderung ja die gleiche. Ja, seid miteinander so, wie Jesus mit euch wäre. Also das müssen wir auch als Gemeindebund für uns neu, also für uns füllen. Ja. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir miteinander um? Da kann ich nicht sagen, wie war es dann in Rom? Da muss ich sagen, okay, wie ist es jetzt hier in Deutschland? Ja, wie ist es jetzt hier in Kassel auf der Bundeskonferenz?
Wir hatten es ja auch gestern, dass der Pazifismus in den letzten 12 Wochen ganz schön einen abbekommen hat, sozusagen. Ne?
Neu definiert werden muss. Mhm. Ja? Und das heißt nicht, seinen Fellern in den Wind zu hängen. Das ist ja das, was einem manchmal auch vorgeworfen wird. Du hängst deinen Fellern in den Wind. Nee, ist da nicht Liebe drin, dann kann es weg. Und Liebe ist niemals verändern in den Wind, sondern so diese gegenseitige Annahme, dieses gegenseitige Respektieren und in diesem gegenseitigen Respekt einander zu sagen, von unten nach oben, was ich persönlich anders sehe, wo ich eine andere Wahrnehmung habe und dann miteinander zu ringen, zuzuhören und nicht den anderen überzeugen zu müssen vom eigenen Argument. Das ist so für mich auch dieses übertrefft euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Das ist für mich tatsächlich, ich kann dich auch mit deiner Haltung zur Not stehen lassen, dann müssen wir eben getrennte Wege gehen. Die Bibel ist ja voll von getrennten Wegen. Also, ne, also die erste Geschichte, die mir einfällt dazu, sind Abraham und Lot. Und wir haben gestern Abend darüber gesprochen, ob das eine Liebesentscheidung ist von Abraham, seinem Neffen Lot zu sagen, such dir das Land aus, in das du gehen willst und ich nehme den Rest. Ich glaube, es ist eine Entscheidung aus Liebe. Es ist auch eine Entscheidung aus Selbstliebe. Zu sagen, um meine Familie zu schützen, um meinen Bereich, die Menschen zu schützen, die wirklich abhängig sind davon, dass ich sie schütze, da müssen wir uns trennen. Da müssen wir getrennte Wege gehen.
Also mir ist zum Beispiel Apostelgeschichte 15 auch eingefallen, wo Paulus zusammenrasselt mit Barnabas und es geht darum, ob sie den einen, also den Johannes mit beinahe Markus oder so ähnlich, noch mitnehmen, weil der ja mal ausgestiegen war bei der ersten Missionsreise und Paulus sagt, nee, den wollen wir nicht mitnehmen und dann trennen die sich, Paulus zieht mit Silas weiter und Barnabas und wir erfahren natürlich nicht mehr, wie es weitergeht, aber ich frage mich immer, wer sagt denn, dass die Geschichte rund um Barnabas nicht auch eine Geschichte war, wo Reich Gottes gebaut worden ist? Und da wären wir ja auch bei dem, also verflucht nicht eure Feinde, Feinde ist natürlich ein großes Wort, und dann segnet sie. Also das kann also auch eine Atemhilfe sein, zu sagen, okay, du links, ich rechts, sei gesegnet.
Genau, in diesem Links und Rechts segnen wir uns gegenseitig. Und
man muss jetzt sagen, Paulus zielt jetzt hier nicht drauf ab, der versucht irgendwie einen stark zu machen, ihr seid doch ein Leib, ihr seid ein aber es so als Atemhilfe zu Römer 12 könnte man die anderen biblischen Texte hinzuziehen sozusagen.
Absolut. Und dabei nicht vergessen, Vers 16, da haben wir uns also ein bisschen mit abgemüht, ja, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Das sagt die Genfer Übersetzung. Das ist ein bisschen blumig formuliert. Der griechische Text gibt nicht ganz so viele Worte her, aber mein Griechisch ist nicht gut genug, um das also auch angemessen zu übersetzen. Aber ich habe das so verstanden, dass Paulus uns auch sagt, bleib auf dem Boden. Bleib auf dem Boden, sei nicht überheblich, sondern verstehe, dass du ein Mensch bist mit vorläufiger Erkenntnis. Und diese wenn ich verstehe, dass meine Erkenntnis vorläufig ist, dann bin ich auch bereit, demütig zu sein und zuzuhören, was der andere zu sagen hat. Und ich glaube wirklich, dass Paulus diesen Ethikkatalog schreibt, damit die Gemeinde auch daran heil wird.
Ich glaube auch, dass Paulus damit sagt, schätze dich nicht zu klug ein. Der Umkehrschluss war ja, du sollst dich ja nicht für dumm halten oder für unsmart oder so, aber sondern dass er meint, du weißt nie alles. Ja. So, und ich finde, das ist für mich so eine Hilfe. Auch wenn ich irgendwie am Anfang habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich einfach 10, 12 Putin-Dokumentationen und dann werde ich diesen Mann verstehen. Yes. So, ja. Und ich habe gemerkt, nee, ich weiß einfach nicht alles. So.
Nee. Und auch die Dokumentationen wissen nicht alles.
Und die Dokumentationen wissen auch nicht alles, ja, verrückt. Ja. So, aber genau, aber ich glaube, das ist die Weisheit ist zu sagen, genau, du mach dir klar, du weißt nie alles. Erkenne Stückwerk, der Klassiker.
Genau.
Hier, wir müssen,
ja, almost. Rein, wenn ich hier schneide, ne? Ja. Lieber Schwan, das müssen wir vorher erklären, warum das so lang ist.
Dann sag doch mal nochmal, was ganz ist kurz. Das Evangelium?
Boah, wie unfair. Ja. Wärst nicht du dran gewesen mit dem Evangelium? Und du leitest und dann habe ich das Evangelium zu sagen, ne? lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich finde tatsächlich, in diesem Vers steckt alles drin. Und das, was es bedeutet, mit Gutem das Böse, also zu definieren, was ist denn das Böse? Und dann zu wissen, was ist denn das dagegen zu setzende Gute? Das ist tatsächlich Aufgabe für jeden Tag und für jeden Menschen persönlich. Ich kann dir nicht sagen, wie du Gutes tust und was in deinem Leben das Böse ist. Ich kann das nur für mich formulieren. Und ich kann das auch nicht für deine Gemeinde sagen und ich kann das nur für meine Gemeinde sagen. Und auch da ist mein Erkennen vorläufig. Aber dieses, dass die Motivation ist, Gutes dem Bösen entgegenzusetzen. Ich glaube, das ist was für mich. Und dass es durch den Heiligen Geist möglich ist. Das Feuer des Heiligen Geistes soll brennen in uns, immer stärker werden. Und das ist ja, also mit dem Heiligen Geist geht irgendwie, glaube ich, wirklich viel. Vielleicht alles.
Vielleicht. Wäre doch schön. Ja, ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
Genau.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.